Ich habe im Vorfeld von diesem Gottesdienst heute das eine oder andere Gespräch geführt über Ostern. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, das ich durchaus nachdenkenswert finde. Nämlich, dass wir als Gemeinde, vielleicht als Adventgemeinde und konkret auch hier als Gemeinde Kramerstraße, auf Ostern gar nicht so ein großes Gewicht legen. Wir haben große Feste zur Erntedank und auch einen speziellen Weihnachtsgottesdienst und das eine oder andere spezielle Fest. Aber Ostern ist ein Stück weit ein normaler Gottesdienst für uns. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und ich bin mir bewusst, dass das nichts daran ändert, dass das Ostern, der Tod und die Auferstehung von Jesus für uns das wichtigste Ereignis ist. Der höchste Festtag, das wichtigste auch, woran wir uns erinnern können als Christen. Die einzige Erklärung, die ich gefunden habe für mich auch in diesem Gespräch, war, dass wir als Adventisten in gewisser Weise jeden Tag unseres Lebens und jeden Tag im Jahr Ostern feiern. Weil wir jeden Tag im Bewusstsein leben, dass Christus gestorben und für uns auferstanden ist und dass er wiederkommen wird. Aber wenn ich ganz für mich persönlich spreche, und das ist mir in der Vorbereitung auf die heutige Predigt wieder sehr stark spürbar geworden, dann muss ich sagen, ich habe sehr gemischte Gefühle zu Ostern. Und das hat damit zu tun, dass die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, die jedes Jahr sich wiederholt, für mich mit sehr schmerzhaften Erinnerungen in Verbindung steht. Vor etwas mehr als 8 Jahren, um genau zu sein, vor einer Woche und 8 Jahren, habe ich meine Schwester verloren, zu Ostern. Sie hat sich damals aufgrund tragischer Umstände selbst das Leben genommen. Und für mich ist Ostern in gewisser Weise untrennbar verbunden mit meiner Schwester und mit dieser Erfahrung, mit diesem Verlust. Dass diese Verbindung besteht in meinem Herzen, hat mich schon vor Jahren zu der Entscheidung geführt, dass ich einmal eine Predigt halten möchte über meine Schwester, über Marina. Heute ist noch nicht der Moment dafür. Aber heute möchte ich mich einen kleinen Schritt dem nähern. Warum möchte ich das überhaupt tun? Weil sie der einzige gläubige Mensch war in meiner Familie. Weil sie von Herzen mit Gott verbunden war. Weil für mich die Hoffnung auf Auferstehung so eng mit ihr verknüpft ist. Aber auch deshalb möchte ich gerne, und vermutlich wird das im nächsten Jahr dann so sein, zu Ostern eine Predigt über meine Schwester halten, weil meine eigenen Kinder und auch meine Gemeinde, ihr, die ihr mir am Herzen liegt, diesen besonderen Menschen dadurch vielleicht ein kleines Stück kennenlernen könnt. Vielleicht schon ein bisschen, was ihr über sie wisst, bevor ihr dann eines Tages begegnen werdet. Die Situation damals möchte ich trotzdem ein wenig beschreiben, denn es hat auch mit dem Thema der heutigen Predigt zu tun. Ich habe 2 Wochen vor Ostern geheiratet. Die kirchliche Trauung war von meiner Frau und mir und meine Schwester war an meiner Seite. Es waren auch meine Eltern da und meine Schwiegereltern. Und zwischen diesen beiden herrscht ein geradezu unbeschreiblicher Konflikt. Es war für mich fast ein Wunder, dass die beiden Familien überhaupt gemeinsam sich an einen Tisch gesetzt haben zu unserer Hochzeitsfeier. Es hätte gut auch sein können, dass die einen oder die anderen sagen, nein, das wollen wir nicht. Den Hintergrund dazu werde ich vielleicht auch einmal an anderer Stelle beschreiben. Es ist in gewisser Weise eine fast Romeo und Julia Geschichte mit meiner Frau und mir. Im buchstäblichen Sinn. Jedenfalls war dieses Fest, und das ist für mich die letzte ganz starke Erinnerung, die ich mit meiner Schwester verbinde, in der darauffolgenden Woche, sie hat in Bogenhofen an der Schule gearbeitet, hat uns diese Nachricht völlig unfassbar erreicht von ihrem Tod. Und nur einige Tage später sind meine Frau und ich dann auf unsere Hochzeitsreise gefahren. Natürlich war das ganz stark geprägt von diesem Verlust. Und wir sind über Ostern, über diese Osterfeiertage haben wir diese Zeit verbracht. Und ich bin froh darum, aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, vielleicht könnt ihr ein bisschen spüren, nachempfinden, dass für mich dieses Osterfest damals kein Grund zum Feiern war. Und auch heute ist mein Herz immer ein wenig zerrissen. An diesem wunderbaren Festtag, an dem ich auch so vieles Schmerzhaftes erlebt habe. Und ich glaube, dass ich da vielleicht nicht viel anders empfinde als Gott selbst. Für den Ostern nicht nur ein Festtag und ein Tag des Sieges ist, sondern ein Tag auch des Schmerzes, der Verurteilung, des Bewusstwerdens davon, wie schlimm das sein kann, wenn Menschen Hass üben, wenn Menschen Gott selbst hassen und ihn selbst töten. Also Ostern ist nicht nur ein schönes und gutes Fest. Ich habe im Anschluss an diese Osterzeit, an diese Hochzeitsreise, als wir zurückgekommen sind, dann zwei Feiern erlebt. Das war eine Abschiedsfeier in Bogenhofen für meine Schwester. Und das andere war dann eine Abdankungsfeier, eine Beisetzung im engen Familienkreis, wo meine Eltern ganz deutlich gesagt haben, da darf niemand dabei sein, außer die leiblichen Angehörigen. Und der Kontrast zwischen diesen beiden Feiern ist für mich unglaublich stark in Erinnerung, bis heute. Und ich bin gerade in den letzten 2-3 Wochen an diese Erinnerung, an diese Erfahrung erinnert worden. Weil wir auch hier in der Gemeinde in jüngster Zeit zwei Abdankungen erlebt haben. Und manches an diesen beiden Feiern war ähnlich wie das, was ich damals erlebt habe. Ich möchte das ein wenig beschreiben. Worin lag dieser Unterschied? Da war in Bogenhofen diese Feier im Kreis der Kollegen und Kolleginnen von meiner Schwester, die dort als Lehrerin gearbeitet hatte. Es waren dort die Schüler und Schülerinnen. Der eine oder andere von euch war wahrscheinlich sogar dabei an dieser Feier. Da waren viele Freunde, Glaubensgeschwister, die aus Wien extra nach Oberösterreich gereist sind, um dort dabei zu sein, um Abschied zu nehmen, um sich zu erinnern an diesen Menschen, an meine Schwester. Und wir waren alle schockiert und erschüttert und in Trauer. Aber trotz allem war in dieser Feier ganz stark auch dieses Bewusstsein, dass sie in der Hand Gottes geborgen ist. Da war diese Hoffnung und dieses Zusammenstehen, dieses wir sind alle verbunden durch Jesus, und so schlimm und unverständlich das für uns ist, wir sind doch alle auch im Vertrauen auf unseren Erlöser, im Vertrauen auch auf unseren himmlischen Vater dort versammelt. Wir trauern, aber wir haben Hoffnung. Und wir sind alle miteinander verbunden in dieser Trauer. Auf der anderen Seite war da diese Abschieds- und Beisetzungsfeier, kann man fast nicht sagen, im Rahmen meines engsten Familienkreises. Viele Verwandte, die gekommen sind. Wir waren dort auf dem Friedhof in der Ortschaft, wo meine Eltern wohnen. Und meine Schwester ist beigesetzt worden, und an ihrem Grab ist kein Kreuz. Dieses Symbol wäre wahrscheinlich, ja, wäre vielleicht für diejenigen, die es ausgesucht haben, nicht passend gewesen. Sie ist, an ihrem Grab steht ein versteinerter Baum. Und das ist für mich auch ein bisschen ein Symbol fast für diese Situation, wie ich sie damals empfunden habe. Da war Trauer, da war Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit. Da war kein Stückchen von Hoffnung, diesen Menschen jemals wiederzusehen. Das war so wie der Konflikt, der in unserer Familie damals noch ganz frisch war, der damals existiert hat. Dieser Konflikt, der ganz in die Tiefe gegangen ist, schon in unsere Kindheit hinein, der ist in gewisser Weise mit dem Tod meiner Schwester wie versteinert. Daran lässt sich nichts mehr ändern. Es sei denn, man hat die Hoffnung einer Auferstehung. Aber wenn diese Hoffnung auf die Auferstehung nicht da ist, dann was soll man dann noch tun? Was soll man dann noch sagen? Und als ich dann vor einigen Wochen diese beiden Abdankungsfeier hier im Rahmen der Gemeinde auch erlebt und miterlebt habe, sind mir wieder ähnliche Dinge aufgefallen. Da war eine Feier mit Familien, die offenbar zerstritten waren miteinander. Ich habe das nur ein bisschen so den Hintergrund davon erfahren. Da gab es Konflikte, da gibt es Brüche, da gibt es Barrieren, die Gruppe, die sich versammelt hat, davon abgehalten hat, wirklich eine Einheit zu bilden. Und da waren auch viele dabei, die zwar gekommen sind, um Abschied zu nehmen, aber vielleicht nicht so viele, die dabei waren, um auf Wiedersehen zu sagen. In dem Bewusstsein, dass sie den Verstorbenen wiedersehen werden. Und auf der anderen Seite dann diese Feier in einem Rahmen, wo da kamen mehr als erwartet. Da kamen ungeahnte Gäste und die waren alle versammelt, alle im Glauben verbunden und vereint. Und es war eine Atmosphäre der Hoffnung spürbar. Es war auch so deutlich spürbar in der Art, wie diese Person, die verstorben ist, gegangen ist, dass sie bereit war. Sie war bereit zu gehen. Sie hat sogar gesagt, wann ist es endlich soweit? Sie hat nicht mehr erwarten können, einzuschlafen, weil sie gewusst hat, dass das, was sie erwartet, unglaublich schön ist. Jesus selbst in die Augen blicken zu dürfen, im nächsten Moment, wo sie die Augen öffnen wird. Ein starker Kontrast. Und für mich passt das gut zu der Thematik von Ostern. In dem, was ich selbst erlebt habe, aber auch in dem, wofür Ostern steht. Und ich möchte gerne mit euch gemeinsam aus zwei Kapiteln vom Johannesevangelium einige Gedanken teilen. Johannes Kapitel 10 und Johannes Kapitel 11. Aus beiden dieser Textabschnitte habe ich auch für die Abdankung etwas erwähnt. Einer der Texte war sogar auf der Parte abgedruckt. Und so möchte ich gerne mit Johannes 10 und Johannes 11 und auch die Verbindung zwischen diesen beiden Kapiteln mit euch betrachten. In Johannes Kapitel 10, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, da spricht Jesus von diesem Gleichnis einer Türe. Die Türe, die in einen Schafstall hineinführt. Ein Stall ist ein Ort der Sicherheit für die Schafe. Schafe, die in einen Stall gebracht werden, die sind dort geschützt vor wilden Tieren. Im Stall kann nicht einfach ein Wolf kommen und die Tiere töten. Und Jesus sagt, ich bin die Türe in diesen Hort der Sicherheit hinein. Aber dann geht er weiter und sagt, ich bin auch der Hirte. Ich bin der Hirte von diesen Schafen. Und dann beschreibt er die Beziehung des Hirten zu seinen Schafen. Er beschreibt diese Zuneigung, die er empfindet, wie er sie Tag für Tag im Prinzip begleitet. Er beschreibt, wie er bereit ist, sogar sein eigenes Leben dafür zu riskieren und sogar sein Leben aufzuopfern, um seine Schafe vor dem Wolf zu retten. Ich möchte dazu einige Verse lesen. Er, von Vers 9 bis Vers 11 jetzt einmal, er sagt dort, ich bin die Türe. Ich lese Vers 7. Ich bin die Türe zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Türe. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und auf diesen Gedanken geht er dann noch etwas näher ein und er macht den Vergleich zwischen dem Hirten, der in den meisten Fällen ein Sohn war von demjenigen, dem die Hirte gehört haben. Der Vater gibt seinem Sohn den Auftrag, die Schafe, die der Besitz der Familie sind, zu bewahren. Und er bewahrt sie unter Einsatz seines Lebens. Wenn der Vater nur irgendeinen Knecht beauftragt, ihm Geld gibt dafür und sagt, pass auf meine Schafe auf, in dem Moment, wo eine Gefahr, wo ein Wolf kommt, flieht der Knecht. Aber Jesus nicht. Und Jesus sagt weiter ab Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu nehmen, es zu lassen, ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und hier macht Jesus deutlich, dass diese Situation, die jetzt unmittelbar bevorsteht, wir sind in den letzten Kapiteln vor der Gefangennahme und Verurteilung und Kreuzigung von Jesus, dass diese Situation Jesus nicht überrascht, dass er hier nicht Opfer von Umständen wird, sondern dass er sich ganz bewusst und freiwillig und absichtlich in den eigenen Tod begeben hat. So wie er sagt, ich selber bin es, der mein Leben gelassen hat. Aber so wie ich es freiwillig gelassen habe, so werde ich es auch wieder empfangen. Und dann, gegen Ende dieser Situation hier, wird eine immer stärkere Spannung spürbar. Jesus beschreibt weiter, es kommt zu einem Konflikt mit den Juden und den Schriftgelehrten, die dort anwesend sind, die sagen, wer bist du? Was behauptest du da von dir? Und dann setzt Jesus noch eins drauf und sagt, in den Versen 27 bis 30, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Und damit das Jesus das hier sagt, damit das Jesus diese unvorstellbare Hoffnung, dieses Versprechen an uns gibt. Das Versprechen, dass er sagt, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Niemand kann euch aus der Hand des Vaters nehmen. Noch nicht einmal euer Tod wird euch von mir trennen. Ich gebe euch das ewige Leben. Ihr werdet leben, sogar wenn ihr irdisch den Tod erleidet. Dieses unfassbare Versprechen, das Jesus hier macht, bedeutet für ihn zugleich auch sein eigenes Todesurteil. Denn was er hier sagt, ist er im Prinzip, er drückt aus, ich bin hier zu euch gekommen als der Sohn Gottes. Als Gott biete ich euch diese Versöhnung an. Und wenn er mit diesen Worten schließt, ich und der Vater sind eins, dann können wir in den nächsten Versen die Reaktion der Juden um ihn herum lesen, die sagen, so etwas darf niemand sagen. Und sie heben Steine auf, um ihn zu Tode zu steinigen. Das Versprechen, das Jesus uns macht, ist zugleich der bewusste Schritt in seinen eigenen Tod hinein. Und es ist kein Zufall, dass im Anschluss an diese Situation hier, aus der Jesus offenbar unbeschadet einfach hinausgeht, denn Gott hat es nicht vorgesehen, dass Jesus durch Steinigung stirbt, dass unmittelbar nach dieser Situation das Kapitel 11 und diese Auferweckung des Lazarus beschrieben wird. Jesus geht weg von diesem Ort. Er entfernt sich aus dieser Gefahrensituation in gewisser Weise. Aber dann in Johannes Kapitel 11 kommt es zu einer Situation, die genau das, was er vorher über diesen guten Hirten gesagt hat, in die Tat umsetzt. Jesus ist mit seinen Jüngern irgendwo an einem Ort, wo sie nicht gefunden werden können, und er wäre dort in Sicherheit gewesen. Er hätte sich auf unbestimmte Zeit verborgen halten können und er hätte einfach weiter leben können. Aber dann kommt es zu dieser Situation von seinem Freund Lazarus, der Bruder von Maria und Martha, und sein Freund Lazarus stirbt. Lazarus stirbt und Jesus erfährt es durch einige Boten, die zu ihm gesandt werden. Jesus wartet bewusst noch 2 Tage bis zu dem Moment, wo aus dieser Krankheit des Lazarus wirklich gestorben ist. Und dann beschreibt er seinen Jüngern den Wunsch, zu Lazarus zu gehen. Er sagt, ich möchte zu Lazarus und ich möchte Lazarus, meinen Freund, aufwecken. Und die Reaktion der Jünger ist ganz bezeichnend. Sie sagen, das ist im Vers 8 von Kapitel 11. Meister, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Und Jesus sagt, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tag umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagt er, danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft. Aber ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Die Jünger von Jesus waren sich bewusst, was das bedeutet, wenn Jesus wieder dorthin geht. Sie haben gewusst, dass er sein eigenes Leben in Gefahr bringt. Sie sagen sogar im Anschluss, als die Entscheidung von Jesus ganz klar wird, sagt Thomas, gut, dann wollen wir mit dir gehen und wir wollen mit dir sterben. Die haben ganz genau gewusst, in was für eine unglaublich gefährliche Situation er sich hier begibt. Aber was macht Jesus da? Er tut genau das, was er vorher in dem Gleichnis vom guten Hirten über sich selbst gesagt hat. Er hat diesen Freund, und dieser Freund ist ihm scheinbar vom Feind des Lebens aus der Hand gerissen worden. Der Satan hat ihn geraubt. Er ist gestorben. Und Jesus begibt sich an den Ort, wo er genau gewusst hat, dass die Wölfe sind. Er wusste, dass dort Wölfe sind, die entweder seine Jünger oder seine Freunde wie Lazarus oder ihn selbst zerreißen würden. Er begibt sich direkt zu dieser Situation und direkt in die Gegenwart seiner größten Feinde, dieser blutrünstigen Wölfe, damit seine eigenen Freunde und seine Jünger leben können. Und als Jesus in diese Situation hineinkommt, spricht er mit Maria und auch mit Martha über den Tod ihres Bruders. Und dann sind diese berühmten Worte, die ich auch bei der Abdankung gelesen habe, wo Martha zu ihm sagt, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Das ist Vers 21. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tage, irgendwann in der Zukunft. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Wer lebt und glaubt an mich, der wird nicht sterben in Ewigkeit. Und um dieses Versprechen zu besiegeln, um deutlich zu machen, dass Jesus wirklich die Macht hat, das zu tun, was er hier versprochen hat, erweckt er Lazarus, der schon 4 Tage tot ist, zu neuem Leben auf. Er entreißt ihn aus den Klauen des Todes. Er macht das wahr, was er gesagt hat, dass niemand seine Freunde aus seiner Hand reißen können. Niemand, dem der Vater ihm gegeben hat. Und zugleich, und damit möchte ich zurückkehren zu diesem Gedanken am Beginn, zugleich macht Jesus auch deutlich, dieses ewige Leben, das er uns verspricht, das ist nicht nur eine zukünftige Sache. Das ist nicht etwas, das erst am jüngsten Tage auf uns wartet. Dieses Leben, dieses ewige Leben, das Jesus durch seinen Tod und sein Opfer und seine Auferstehung uns schenkt, das beginnt schon heute. Das beginnt hier und jetzt. Und es beginnt einmal damit, dass er uns aus dieser Macht und aus dieser Angst vor dem Tod befreit. Wie wir im Hebräerbrief lesen, dass der größte Feind und die größten Fesseln, die das Böse über uns hat, ist diese Angst vor dem Tod. Und Jesus befreit uns daraus. Wir brauchen keine Angst mehr haben, zu sterben. Wir dürfen, selbst wenn wir sterben, wissen, wir sind in seiner Hand. Und selbst wenn ein geliebter Mensch, unser Ehepartner, unser Großvater, unsere eigene Schwester stirbt im Glauben, dann ist das nicht das Letzte, was wir von diesen Menschen sehen werden. Dann wird es ein Wiedersehen geben. Jesus befreit uns vor der Angst vor dem Tod. Er gibt uns diese Hoffnung auf ein Wiedersehen. Er beginnt schon hier und heute in uns ein Leben. Er macht uns zu neuen Menschen und neuen Wesen, die einfach so, wie wir jetzt schon mit Jesus leben, auch in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Und für mich vielleicht einer der wichtigsten Aspekte und auch ein wichtiger Teil der Hoffnung ist, dass Jesus gesagt hat, durch das, was er am Kreuz für uns tut, findet Versöhnung statt. Jesus hat uns am Kreuz mit Gott versöhnt. Das bedeutet, dass wir in jedem Moment unseres Lebens, egal ob in einer tiefen oder in einer hohen Situation, egal ob wir gerade gut oder schlecht gehandelt haben, wir sind durch Jesus mit Gott versöhnt und wir dürfen zu ihm kommen und bei ihm Vergebung finden. Wir dürfen zu unserem Vater zurückkehren, von dem wir so lange getrennt waren. Ich glaube aber auch, dass diese Botschaft von Ostern und diese Botschaft der Versöhnung sich auch auf unsere Familien ausübt und auswirkt. Ich habe diesen schlimmen Konflikt in meiner Familie erlebt und in manchen Aspekten dauert er auch noch an bis heute. Aber zugleich durfte ich auch erleben, dass Gott durch diese Veränderung, die er in meinem Herzen bewirkt hat, schon erste Schritte der Versöhnung, der Begegnung möglich gemacht hat. Dass er Wunden in meinem Leben, aber auch Wunden im Leben von meinen Verwandten und Freunden geheilt hat oder begonnen hat zu heilen, von denen ich niemals gedacht hätte, dass es möglich ist, dass sie wieder in Ordnung kommen können. Es gibt keinen Bruch, der so tief ist, dass er mit Gottes Hilfe nicht irgendwie wieder geheilt werden könnte. Und das ist meine Hoffnung und mein Gebet auch für meine Familie, dass sie Gott erkennen, dass sie dieses unglaubliche Versprechen der Erlösung annehmen. Und vielleicht kann das auch eure Hoffnung sein, wenn ihr Menschen verloren habt, dass ihr sie wiedersehen dürft, wenn ihr mit Menschen in Schmerz und in Konflikt lebt, dass es Versöhnung geben kann, die in uns und in euch beginnt. Und vor allem aber, dass wir dieses Bewusstsein haben dürfen, ganz egal, was um uns herum passiert, ganz egal, wie viele Wölfe da scheinbar auf uns zulaufen und uns meinen zu zerreißen, da ist Jesus. Jesus ist der gute Hirte und er lässt uns nicht alleine in diesen Situationen. Er stellt sich dem Feind, er stellt sich diesem Wolf in unserem Leben entgegen und er ist bereit gewesen, sein eigenes Leben dafür zu opfern, um uns aus den Klauen dieser tödlichen Gefahr zu retten. Das ist Ostern. Ein kleiner Teil von dem, was Ostern ist. Und dafür bin ich dankbar. Und dafür dürfen auch wir als Gemeinde, als Geschwister, als Familien dankbar sein. Dafür wollen wir auch Gott loben und ehren. Denn es macht allen Unterschied auf der Welt, in unserem Leben jetzt und auch im ewigen Leben. Amen.